Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Alzheimer möglichst früh erkennen. Das soll in Zukunft möglich sein, und zwar durch einen Scanner, der mit Laserlicht die Netzhaut im Auge abtastet. Wir stellen das Projekt heute vor. Außerdem geht es um ungewöhnliche neue Eigenschaften, die jetzt in einem ohnehin schon ungewöhnlichen Material entdeckt wurden. Graphen wird unter bestimmten Bedingungen supraleitend. Und wir berichten über neue mögliche Wege in der Pflanzenzucht. Einer neuen Untersuchung zufolge kommt es dabei gar nicht so sehr auf die Gene der Pflanzen an. Forschung aktuell heute mit Michael Bördecker. Guten Tag. Zunächst geht's aber ins All, beziehungsweise erstmal in die Erdumlaufbahn. Noch bis vor kurzem lag die bemannte amerikanische Raumfahrt ziemlich brach. Seit dem Ende der Space Shuttle-Ära 2011 waren die Vereinigten Staaten auf russische Raumkapseln angewiesen, um Astronauten zur internationalen Raumstation zu schicken. Aber jetzt kommt Bewegung in die Sache. Vor wenigen Monaten hat die US-Firma SpaceX erstmals ihre Mannschaftskapsel Crew Dragon auf einen unbemannten Testflug ins All geschickt. Und jetzt steht Konkurrent Boeing in den Startlöchern. Morgen soll der Starliner zu seinem Jungfernflug abheben. Aus den USA berichtet Guido Meyer.
Beim Namen hat Boeing ganz unbescheiden direkt einmal in die oberste Schublade gegriffen. Starliner, ein Raumschiff, das zu den Sternen fliegt, oder?
Well, I wouldn't say that we're going to the stars.
Naja, ich würde nicht unbedingt behaupten, dass wir zu den Sternen fliegen. Aber mit Sicherheit werden wir mit dem Starliner aufbrechen zu Welten, wo noch nicht viele Menschen gewesen sind.
Bis 2012 war Chris Ferguson Astronaut in Diensten der US-Weltraumbehörde NASA. Danach ist er zum Luft- und Raumfahrtkonzern Boeing gewechselt. Dort hat er das neue private Raumschiff Starliner mitentworfen und sich auch Gedanken über dessen Namen gemacht.
Es hat ziemlich lange gedauert, bis uns ein passender Name einfiel. Wir haben uns dann auf Starliner geeinigt. Das erinnert an den Dreamliner. Das ist ein Langstreckenflugzeug, das von Boeing 2011 in Betrieb genommen wurde.
Eine lange Strecke soll auch der Starliner zurücklegen. Nicht zu den Sternen, aber immerhin bis zur internationalen Raumstation ISS in rund 400 Kilometer Höhe. 7 Personen sollen mit dem neuen Raumschiff hin und wieder zurückfliegen. Chris Ferguson wird der Pilot der ersten bemannten Mission sein. Zunächst einmal soll die Kapsel aber zu einem unbemannten Testflug starten und an die ISS docken.
Die Form des Starliners ähnelt der Apollo-Kapseln, mit denen die NASA zum Mond geflogen ist. Der Starliner ist mit seinen 5 Metern Durchmesser ein wenig größer. Er ist mit einem Servicemodul verbunden, das mit seinen Triebwerken die Steuerung der Kapsel übernimmt und sie zur Raumstation fliegt. Später, nach dem Abkoppeln von der ISS, trennen wir das Servicemodul ab. Es verglüht in der Atmosphäre, während die Mannschaftskapsel zur Erde zurückkehrt.
Ein Unterschied zu den Kapselkonzepten der 60er Jahre: Der Starliner ist keine Wegwerfkapsel, sondern wird mehrfach einsetzbar sein. Durch seine Landung unterscheidet sich der Starliner ebenfalls von den alten Kapseln vergangener Jahrzehnte und auch vom Konkurrenten SpaceX. Der Starliner wird nicht wassern, sondern von Fallschirmen und Airbags gebremst auf dem Festland aufsetzen, im Westen der USA, in Utah, in New Mexico oder in Kalifornien.
Die Tatsache, dass man in Amerika jetzt eigene Transportsysteme entwickelt, folgt der Philosophie, durch Wettbewerb Kosten zu senken. Denn ein großer Faktor bei Raumfahrt ist immer noch der Transport, also überhaupt erst in Erdorbit zu kommen. Und durch diese Entwicklung kann man zumindest sehen, dass die Transportkosten beginnen, etwas zu sinken. Ob das dann alles in der Zukunft Bestand haben wird, ja, weil der Markt ist relativ begrenzt, das wird sich zeigen.
Der ehemalige deutsche Astronaut Thomas Reiter arbeitet heute als Koordinator internationaler Agenturen für Europas Weltraumagentur ESA. Die Vielfalt, von der er spricht, besteht aus dem Starliner von Boeing und der Crew Dragon von SpaceX. Diese beiden Kapseln sollen künftig Astronauten zur ISS fliegen. Unbemannte Dragon-Kapseln versorgen die Station weiterhin mit Nachschub, genauso wie die Lastencontainer Cygnus der amerikanischen Firma Northrop Grumman und Japans Transfervehikel HTV. Auch der Raumgleiter Dream Chaser der Sierra Nevada Company wird sich demnächst als unbemannter Transporter hinzugesellen. Ebenfalls weiterhin an Bord die Russen mit ihren unbemannten Progress und ihren bemannten Sojus-Kapseln. Thomas Reiter findet, je mehr, desto besser. Denn einmal angenommen,
bei der Produktion ist irgendwas schiefgelaufen und passiert irgendwas. In so einem Fall wäre ja eine Sojus gegroundet und es gibt kein anderes System. Die gesamte Partnerschaft hängt im Moment von einem Transportsystem ab, das ja sehr robust ist und sehr zuverlässig, aber wehe dem, es passiert was. Redundanzen sind nun mal in der Raumfahrt enorm wichtig.
Dass der Starliner hält, was er verspricht, soll nun der unbemannte erste Testflug zeigen. Läuft alles nach Plan, sollen im Sommer erstmals Astronauten mit der Kapsel zur ISS starten.
Guido Meyer berichtete aus Florida, von dort aus soll der Starliner morgen erstmals ins All starten. Auf dem Erbmolekül DNA liegen die Gene. Im Erbgut gibt es aber auch viele Bereiche, die keine Gene sind. Dieser nicht kodierende Teil der genetischen Information stellt Forscher vor viele Rätsel. Manche sprechen sogar von der dunklen Materie des Genoms. Langsam kommt aber etwas Licht ins Dunkel. Pflanzenforscher aus China und den USA haben sich die Genome von Reispflanzen angeschaut. Und dabei haben sie festgestellt, dass genau diese DNA-Sequenzen sehr wichtig sein könnten, besonders für Pflanzenzüchter. Lucian Haas mit den Einzelheiten.
Es gibt Wildreis und es gibt gezüchteten Reis, der als Kulturpflanze landwirtschaftlich genutzt wird. Letzterer hat viel größere Körner und einen höheren Stärkegehalt. Damit ist Reis schon vor Jahrtausenden zu einem der wichtigsten Grundnahrungsmittel des Menschen geworden. Beim Übergang von der wilden zur domestizierten Form muss sich im Erbgut der Pflanzen innerhalb relativ kurzer Zeit einiges verändert haben. Aber was waren die entscheidenden Stellen? Bisher haben Forscher vor allem auf jene Bereiche der Reis-DNA geschaut, die als Gene all die Proteine kodieren, die im Stoffwechsel der Pflanzen eine Rolle spielen. Doch da ist noch viel mehr, wie der Biologe Ken Olson von der Washington University in St. Louis weiß.
Große Bereiche des Erbguts liefern keine Baupläne für Proteine. Aber ein beachtlicher Anteil der DNA wird trotzdem in RNA-Moleküle übersetzt. Wir interessieren uns besonders für lange nicht kodierende RNA. Es gibt Hinweise, dass diese sogenannte Link-RNA eine wichtige Rolle spielt bei Prozessen der Genregulation.
RNA-Moleküle stellen jeweils die Abschrift von Abschnitten der DNA dar. Eine kodierende RNA überträgt die Bauleitung von Proteinen an die Proteinfabriken der Zellen. RNA kann in einer nicht kodierenden Form aber viele weitere Funktionen erfüllen. Zum Beispiel bestimmte Gene bzw. die davon abhängigen Stoffwechselprozesse an- oder abschalten. Das bezeichnet man als Genregulation. Ken Olson ist gemeinsam mit Kollegen vom Institut für Kulturpflanzenforschung der Chinesischen Akademie der Agrarwissenschaften der Frage nachgegangen, könnten lange nicht kodierende RNA-Moleküle, kurz Link-RNA, verantwortlich sein für maßgebliche Unterschiede zwischen wildem und domestiziertem Reis.
Wir haben beobachtet, dass es Unterschiede darin gibt, wie häufig die DNA in diese nicht kodierende RNA übersetzt wird. Gerade bei Reis ist die Domestikation verbunden mit einem deutlichen Herunterregulieren der Link-RNA. Das bedeutet dann weitere Veränderungen in der Genexpression, die sich im Vergleich von Kulturreis mit wilden Reisarten zeigen.
Für ihre Studie haben die Forscher das Genom von Wildreispflanzen mit dem Genom von Kulturreissorten verglichen. Dabei zeigte sich, einige der entscheidenden genetischen Unterschiede, die die Größe, Form und Farbe von Reiskörnern maßgeblich mitbestimmen, also auch den Ertrag, basieren auf Mutationen in den nicht kodierenden Bereichen der DNA und entsprechend veränderten Link-RNA. Diese Erkenntnis könnte noch von großer Bedeutung für die Züchtung werden, so Ken Olson.
Die Ergebnisse legen nahe, dass eine stärkere Beachtung dieser nicht kodierenden Regionen im Genom ein guter Ausgangspunkt für gezielte Veränderungen der Pflanzen mittels Pflanzenzucht sein könnte.
Oder anders gesagt, bisher haben Züchter hauptsächlich jene Teile des Erbguts von Pflanzen ins Visier genommen, in denen direkt Proteine kodiert werden. Mit Blick auf weitere Ertragssteigerungen könnten künftig auch die nicht kodierenden DNA-Bereiche in den Fokus rücken. Dabei gibt es allerdings eine Schwierigkeit.
Es ist viel einfacher, Veränderungen in der Proteinkodierung zu erkennen, als die regulatorischen Veränderungen dieser dunklen Bereiche des Genoms, deren Funktion noch so wenig verstanden wird.
Das liegt auch daran, dass die genetische Regulation, die von den nicht kodierenden Bereichen der DNA ausgeht, ein sehr komplexer Prozess ist. einer spezifischen Link-RNA als Ursache eine bestimmte Wirkung auf den Entwicklungsprozess einer Pflanze zuzuordnen, fällt schwer. Ken Olson und Kollegen haben am Beispiel von Reis aber gezeigt, dass das möglich ist. Der Pflanzenzucht eröffnet das ganz neue Perspektiven.
Die dunkle Materie im Genom von Nutzpflanzen, ein Beitrag von Lucian Haas. Je früher man eine Krankheit erkennt, desto früher kann man auch etwas dagegen unternehmen. Ein neuartiger Augenscanner soll das in Zukunft einfacher machen. Sogar frühe Anzeichen von Alzheimer könnten sich einmal aus den Augen ablesen lassen. Denn schließlich enden dort auch Nervenzellen, die direkt mit dem Hirn verbunden sind. Ein Forschungsteam entwickelt gerade die Technologie dafür. Dabei wird die menschliche Netzhaut mit einem Laser abgetastet. Max Brose berichtet.
Ein Schild, das vor Laserstrahlung warnt, leuchtet über Clara Stiebings Labor in Jena. Hier hat die Forscherin vom Leibniz-Institut für photonische Technologien eine neue Diagnosemethode untersucht, mit der man Augenkrankheiten künftig früher erkennen soll. Ein Bereich, in dem es noch Nachholbedarf gäbe, sagt sie.
Was in der Augenheilkunde oft der Fall ist, ist, dass man nur strukturelle Informationen aus den Augenhintergründen bekommt. Und es werden eben sehr selten auch Informationen der biochemischen Zusammensetzung der Netzhaut erhalten.
Doch genau diese biochemischen Informationen seien wichtig, um Krankheiten wie altersbedingte Makuladegeneration früh zu diagnostizieren. Darum haben die Forschenden menschliche Netzhäute mit einer Lasertechnologie untersucht. Der sogenannten nicht-resonanten Raman-Spektroskopie.
Was man jetzt in der Raman-Spektroskopie sieht, ist eben die molekulare Zusammensetzung, das heißt, wie viele Fette, Eiweiße und auch Nukleinsäuren vorhanden sind. Und dementsprechend kann man dann auch eben sagen, ob es Unterschiede zwischen dem gesunden oder dem erkrankten Gewebe gibt.
Dazu wird der Augenhintergrund mit Laserlicht bestrahlt, das die Moleküle der Netzhaut zu Schwingungen anregt. Das gestreute Laserlicht zeigt charakteristische Muster, die Rückschlüsse auf den Zustand der Netzhaut erlauben und damit auf mögliche Krankheiten. Doch mit einem Laser ins Auge zu zielen, bringt auch Gefahren mit sich.
Ja, der Laser hat natürlich auch so eine sehr hohe Leistung. Und wenn man die in das Auge bringt, kann es zu Verbrennungen auf der Netzhaut oder auch zur Trübung der Linse führen. Und daher gibt es eben diese internationalen Standards, die man einhalten muss. Wir sind bei 1 Milliwatt gewesen, damit wir da sicher sind. Wir waren skeptisch, ob es funktioniert oder nicht, aber es hat geklappt.
Damit hat das Forschungsteam erstmals gezeigt, dass Raman-Messungen am menschlichen Auge theoretisch möglich sind und wertvolle Gesundheitsinformationen liefern könnten. Das sei eine entscheidende Motivation für das gesamte Projekt gewesen, meint der Koordinator Professor Rainer Leitgeb von der Medizinischen Universität Wien.
Das war also für uns wirklich eine große Freude, wie wir dann gesehen haben, dass wir Spektren bekommen, die interpretierbar sind, die also wirklich Informationen tragen. Das Gerät, das wird jetzt vorbereitet, dass wir also am lebenden Menschen messen können. Ganz wichtig dabei ist, dass man zuerst einmal eine Einreichung machen muss bei der Ethikkommission.
Derzeit prüfe die Ethikkommission am Universitätsklinikum in Wien die Zulassung für Versuche am Menschen, sagt Rainer Leitgeb. Er ist überzeugt, nicht nur Augenkrankheiten könnte das Diagnosegerät mit Raman-Spektroskopie künftig erkennen, sondern auch Verfallserscheinungen im Gehirn.
Man sagt immer, das Auge ist das Fenster zum Gehirn. Das Auge selber ist auch Nervengewebe, das direkt mit dem Gehirn verbunden ist. Das heißt also, alle Erkrankungen, die von den Nervenzellen des Gehirns betreffen, die betreffen letztendlich auch die Zellen im Auge.
Rainer Leitgebs Idee, die typischen Eiweißablagerungen im Gehirn von Alzheimer-Patienten, die man heute erst nach dem Tod erkennen kann, könnten sich im Augenhintergrund schon früher abzeichnen. Die soll der Raman-Scan aufspüren. Doch Versuche mit Alzheimer-Patienten sind problematisch, da sie im fortgeschrittenen Stadium der neurodegenerativen Erkrankung häufig nicht mehr in der Lage sind, schriftlich ihr Einverständnis zu erklären.
Das ist also ein sehr, sehr wichtiger Punkt bei der Ethik, ist, dass die Patienten eine schriftliche Einwilligung zur Studie geben und dass sie von einem Arzt genau aufgeklärt werden, ob es gewisse Risiken gibt und so weiter, damit sie dann wirklich aus freiem Willen an der Studie teilnehmen können.
Daher dürften an den klinischen Studien nur Alzheimer-Patienten teilnehmen, bei denen die Krankheit noch nicht die Fähigkeit einschränkt, rationale Entscheidungen zu treffen. Doch auch bei denen soll der Augenscanner schon Alzheimer-Ablagerungen erkennen, weil das optische Verfahren so empfindlich ist.
Also wir hoffen, dass wir dann Anfang nächsten Jahres bei der Ethikkommission ein positives Votum haben und dann beginnen können mit der Einreichung für die AGES.
Die AGES prüft in Österreich, ob die Medizintechnik für Versuche am Menschen sicher ist. Wenn der Augenscanner die Tests besteht, kann ihn das Forschungsteam am Menschen testen. Dann wird sich zeigen, ob die Entdeckung aus Jena tatsächlich hilft, Alzheimer und altersbedingte Augenkrankheiten frühzeitig und zuverlässig zu diagnostizieren.
Ein Augenscanner soll Hinweise auf Krankheiten erkennen. Max Brose hat darüber berichtet. Graphen ist ein erstaunliches Material. Eine Schicht Graphen besteht aus nur einer einzigen Schicht Kohlenstoffatome, die alle in ein und derselben Ebene liegen. Im Grunde also eine zweidimensionale Struktur. Herstellen lässt sich Graphen seit 15 Jahren und seitdem tüfteln unzählige Labors an diesem Stoff. Vor kurzem wurde bei Graphen noch ein neues verblüffendes Phänomen entdeckt. Wenn man eine Doppelschicht aus Graphen herstellt, deren Lagen ein klein bisschen gegeneinander verdreht sind, dann wird das Material plötzlich supraleitend. Frank Rothelüschen hat sich angeschaut, was man damit eines Tages anfangen könnte.
You can imagine like a sheet of paper.
Sie können sich das vorstellen wie ein Blatt Papier, das ultradünn ist. 2D-Materialien sind nur eine Atomlage dick. Dünner kann ein Material nicht sein.
Dmitri Efetov zeigt sich fasziniert von einem Material, das seit geraumer Zeit die Physikszene rockt. Graphen, zweidimensionaler, ultradünner Kohlenstoff. Der Forscher vom Institut für Photonik in Barcelona lässt dem Wunderstoff eine Spezialbehandlung zukommen. Er macht einen Doppelpack daraus, und zwar einen besonderen.
Wir pressen einen Plastikstempel auf eine Unterlage, auf der ein Stückchen Graphen sitzt. Dann heben wir den Stempel mitsamt dem Graphen an und pressen ihn auf ein anderes Stück Graphen. Und zwar so, dass beide Schichten um 1,1 Grad gegeneinander verdreht sind.
Das Aufregende an der verdrillten Doppelschicht, sie zeigt ein überraschendes Verhalten, wie vor einiger Zeit ein Team aus den USA herausfand.
Sie haben entdeckt, dass das Material supraleitend wird. Der Strom fließt also ohne Widerstand und damit völlig verlustfrei. Diese Entdeckung hatte niemand vorhergesehen. Das war komplett kontraintuitiv.
Allerdings setzt die Supraleitung erst bei minus 273 Grad Celsius ein, knapp über dem absoluten Nullpunkt. Und sie zeigt sich nur, wenn beide Schichten um genau 1,1 Grad gegeneinander verdreht sind, quasi ein magischer Winkel. Denn warum er ausgerechnet bei 1,1 Grad liegt und nicht etwa bei 1,0 oder 1,2, ist bislang noch nicht völlig klar. Kürzlich nun entdeckte Efetov eine weitere Besonderheit.
Das Material ist nicht nur superleitend, unter bestimmten Bedingungen kann es auch das gegenteilige Verhalten zeigen, und zwar als elektrischer Isolator. Und mit Hilfe einer kleinen elektrischen Spannung können wir gezielt zwischen Supraleiter und Isolator umschalten.
Interessant könnte das für den Bau eines Quantencomputers sein. Vor kurzem hat Google einen Prototyp präsentiert, der ein spezielles Problem schneller berechnen kann als sein Supercomputer, eine Weltpremiere. Googles Prototyp basiert auf einem supraleitenden Quantenchip. Und solch ein Chip, meint Efetov, könnte man womöglich besser mit verdrehtem Graphen bauen. Angesichts dieser Perspektiven spricht die Fachwelt bereits von einer neuen Art von Elektronik, der Twistronics. Und die sollte nicht auf Graphen begrenzt sein.
Im Prinzip können wir jedes 2D-Material nehmen und gegeneinander verdrehen. Und es gibt schon jede Menge an theoretischen Voraussagen, dass man damit neue physikalische Eigenschaften erzielen kann.
Theoretisch sollte es mehr als 2000 solcher 2D-Materialien geben, die per Verdrehung supraleitend werden. Vielleicht zeigen einige davon eine besondere Eigenschaft, nämlich dass sie, anders als Graphen, nicht erst bei Eiseskälte zum Supraleiter werden.
Das Problem mit den bisherigen Supraleitern ist, dass sie nur bei tiefen Temperaturen funktionieren, unterhalb von minus 200 Grad Celsius. Das ist eine große Hürde für technische Anwendungen und deshalb gilt es als unser heiliger Gral, einen Supraleiter zu finden, der bei Raumtemperatur funktioniert. Twistronics könnte ein neuer Weg sein, dieses Ziel zu erreichen. Sie steckt zwar noch in den Kinderschuhen, aber ich denke, dass in den nächsten Jahren mit großen Durchbrüchen zu rechnen ist.
Dazu aber müsste man die Arbeiten deutlich intensivieren, meint Dmitri Efetov. Derzeit nämlich beherrschen gerade mal 3 Gruppen auf der Welt die Herstellung der verdrehten Doppelschichten. Für eine schlagkräftige Forschung sollten es dann doch ein paar mehr sein.
Frank Rothelüschen war das über Graphen als Supraleiter. Und jetzt werfen wir noch einen Blick in die aktuellen Meldungen aus der Wissenschaft heute von und mit Magdalena Schmude.
Auf Java hat der Homo erectus noch bis vor gut 100.000 Jahren gelebt. Das berichtet ein internationales Forschungsteam in der Fachzeitschrift Nature. Die fossilen Knochen von 12 Individuen dieser Frühmenschenart waren schon in den 1930er Jahren auf der indonesischen Insel ausgegraben worden. Die genaue Fundstelle und damit auch die Erdschicht, in der die Knochen lagen, waren nicht mehr bekannt. Deshalb war es bisher schwierig, ihr Alter genau einzuordnen. Die Spanne der Datierungen reichte von 40.000 bis zu 546.000 Jahren. Mithilfe von Fotos und Aufzeichnungen von der ursprünglichen Ausgrabung ist es den Wissenschaftlern jetzt gelungen, den genauen Fundort zu finden und die Knochen zu datieren. Demnach lebten die letzten Vertreter des Homo erectus vor etwa 100.000 Jahren auf der Insel. Überall sonst auf der Erde war der Homo erectus schon deutlich früher verschwunden.
Schon in der Jungsteinzeit versuchten Menschen, sich mit Dämmen vor dem steigenden Meeresspiegel zu schützen.
Einen solchen Schutzwall haben Forschende aus Israel vor der Karmelküste im Norden des Landes entdeckt. Der Damm wurde vermutlich vor rund 7000 Jahren von den Bewohnern einer Siedlung gebaut, um ihr Dorf vor dem ansteigenden Wasser des Mittelmeeres zu sichern. Das berichten die Wissenschaftler im Fachmagazin Plus One. Der Schutzwall besteht aus großen Steinen, die aus dem Bett eines nahegelegenen Flusses stammen. Er ist etwa 100 Meter lang und lag zwischen dem damaligen Ufer des Meeres und der Siedlung, die sich ursprünglich etwa 3 Meter über dem Meeresspiegel befand. Gegen den Anstieg des Wassers infolge der Eisschmelze am Ende der letzten Eiszeit konnte der Damm aber nichts ausrichten. Das Dorf wurde später von den Bewohnern aufgegeben und vom Meer überflutet.
Erst das Zusammenleben in Paaren ermöglichte die Entstehung von größeren sozialen Gruppen.
Zu diesem Schluss kommt ein Wissenschaftler vom Leibniz-Institut für Primatenforschung zusammen mit einem Kollegen der Universität Texas. Wie die Forscher im Fachjournal Science Advances schreiben, stellt das Paarleben bei Primaten eine Art Übergangsform vom Einzelgängertum hin zum Leben in Gruppen dar. Die unterschiedlichen Lebensformen sind eine Möglichkeit, sich an veränderte Umweltbedingungen anzupassen. Welche Faktoren diese Übergänge beeinflussen, haben die Wissenschaftler mit Genanalysen und Verhaltensbeobachtung von 362 Primatenarten untersucht.
Der neue Mars Rover hat seine erste Testfahrt erfolgreich absolviert.
Im Jet Propulsion Laboratory der NASA im kalifornischen Pasadena rollte das ferngesteuerte Fahrzeug 10 Stunden lang hin und her und überwand dabei Hindernisse. Das hat die US-Raumfahrtbehörde NASA mitgeteilt. Der neue Rover soll mehr Entscheidungen über seine Bewegungen selbst treffen können. Dafür ist er mit verbesserter Kamera- und Navigationstechnik ausgerüstet. Das Material seiner 6 Räder wurde ebenfalls verändert, um sie haltbarer zu machen. Der Rover soll im kommenden Sommer zum Mars gebracht werden und dort ab voraussichtlich Februar 2021 Daten über den Planeten sammeln.
Über die Hälfte der Deutschen ordnet sich aktuell der politischen Mitte zu.
Das geht aus einem Artikel hervor, den Wissenschaftler der Deutschen Universität für Verwaltungswissenschaften in Speyer im Informationsdienst Soziale Indikatoren veröffentlicht haben. Für ihren Beitrag hatten die Autoren Daten aus dem Politbarometer der Forschungsgruppe Wahlen ausgewertet. 60% der Befragten stuften sich selbst im mittleren Bereich des politischen Spektrums ein. Dabei gibt es kaum Unterschiede zwischen Ost- und Westdeutschland. Der größere Teil außerhalb der Mitte orientiert sich nach eigenen Angaben eher nach links.
Sternzeit, 19. Dezember, Claude Nicollier und die Hubble-Reparaturen. Zu den mehr als 550 Personen, die bislang in eine Erdumlaufbahn geflogen sind, gehört nur ein Schweizer Bürger, der allerdings gleich 4-mal zum Einsatz kam. Claude Nicollier studierte Astronomie und Physik, ließ sich zum Militär- und Zivilpiloten ausbilden und trat schließlich eine Stelle im ESA-Forschungs- und Technologiezentrum im holländischen Noordwijk an. Dort bewarb er sich um die Ausbildung zum ESA-Astronauten, wurde Mitglied der ersten Trainingsgruppe und ging 1980 zur weiteren Ausbildung als Space Shuttle-Missionsspezialist in die USA. Nicollier musste lange auf seinen ersten Einsatz warten. 2-mal stand er auf der Crewliste, doch die Mission vom November 1985 wurde aus technischen Gründen abgesagt, die zweite nach der Challenger-Katastrophe ersatzlos gestrichen. So klappte es erst im dritten Anlauf 1992 mit STS-46. Im Rahmen dieser Mission wurde das freifliegende europäische Nutzlastlabor Eureka ausgesetzt und das italienische Forschungsprojekt eines Tethered Satellite, eines kosmischen Drahtseilaufzugs, erprobt. Schon ein Jahr später kam er als Missionsspezialist bei der ersten Reparaturmission zum Hubble-Weltraumteleskop erneut zum Einsatz. 3 Jahre später testete er eine zweite Version des Tethered Satellite. Zuletzt unternahm er als erster europäischer Astronaut einen Außenbordeinsatz. Dazu startete er morgen vor 20 Jahren ins All, zur dritten Reparatur des Hubble-Weltraumteleskops.
Was plant Boris Johnson beim künftigen Handelsabkommen zwischen der EU und Großbritannien? Das und mehr gleich hier in Wirtschaft und Gesellschaft. Ihnen noch einen schönen Tag. Am Mikrofon war Michael Bördecker.